Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Wer waren die Besten des Jahres? Das hat uns in dieser Woche wieder die Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute verraten. Wir sprechen gleich mit dem israelischen Autor Avishai Milstein. Er nämlich wurde mit Play Auerbach an den Münchner Kammerspielen für das Stück des Jahres geehrt. Und noch ein Preisgekrönter ist gleich hier bei uns zu Gast. Der in Athen lebende Regisseur Prodromos Tsinikoris erhält in diesem Jahr die Goethe-Medaille. Mit ihm sprechen wir über die Kunst des Dokumentarischen und was das Theater in Zeiten des Rechtsrucks tun kann. Die Goethe-Medaille wird seit 1955 als wichtigste Auszeichnung der deutschen auswärtigen Kulturpolitik an Persönlichkeiten verliehen, die sich besonders um kulturellen Austausch oder die Vermittlung der deutschen Sprache verdient gemacht haben. In diesem Jahr geht die Goethe-Medaille unter anderem an den in Athen lebenden Theatermacher Prodromos Tsinikoris. Die Jury würdigt den vor allem im Dokumentartheater arbeitenden Regisseur für seine große Sensibilität und politische Wachheit. Tsinikoris sei ein Ausnahmetalent, der das Dokumentarische nicht als bloßes Abbild der Wirklichkeit, sondern als künstlerischen Resonanzraum gesellschaftlicher Bruchlinien begreift. Und bevor Prodromos Tsinikoris jetzt eine aktuelle Theaterarbeit beim Kunstfest Weimar präsentiert, freue ich mich, dass er hier bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Erst einmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung, Herr Tsinikoris. Sie leben seit langem in Griechenland, wurden aber als Kind griechischer ArbeitsmigrantInnen in Deutschland geboren, in Wuppertal. Wie sehr hat Sie dieses Dazwischensein zwischen Griechenland und Deutschland, auch zwischen zwei Sprachen, wie sehr hat Sie das später in Ihrer künstlerischen Arbeit geprägt?
Also ich würde sagen, es hat mich sehr geprägt und es gab auch Phasen in meinem Leben, in denen mich auch Deutschland irgendwie gerettet hat. Also als die Finanzkrise in Griechenland losging, Anfang der 10er Jahre, war Deutschland auch ein Ort, wo ich Theater machen konnte und auch dafür bezahlt werden konnte, weil die Situation in Griechenland war relativ schwierig, nicht nur für Künstlerinnen natürlich, sondern auch für den Rest der Bevölkerung. Und es war ganz schwierig, damals Theater zu machen, weil die Subventionen vom Kulturministerium gecancelt wurden. Also kam Deutschland und meine Vergangenheit in Deutschland, dass ich Deutsch sprechen kann, sehr hilfreich. Und ja, Berlin war meine erste Anlaufstelle und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und wie früh hat Sie überhaupt das Theater geprägt? Wie früh hat das Theater in Ihrem Leben eine Rolle gespielt?
Eigentlich sehr, 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 sehr spät.
Sehr spät?
Sehr, sehr spät. Erst als mein Professor an der Uni, an der Theaterfakultät in Thessaloniki gesagt hat, wir müssen jetzt einen Aufsatz schreiben oder eine kleine Kritik über eine Vorstellung, die wir hier im Theater sehen, musste ich mich dazu zwingen, zum ersten Mal ins Theater zu gehen. Ich war bis dahin bin immer noch ein großer Filmliebhaber, aber ich konnte in Thessaloniki oder in Griechenland nicht Film studieren. Eigentlich wollte ich Film studieren. Es gab keine Filmuni damals in Griechenland und weil ich unbedingt studieren wollte und auch sollte, wegen meiner Eltern, meine Zwillingsschwester und ich wären dann die Ersten in der Familie, die überhaupt an der Uni gewesen wären und das war wichtig für sie, habe ich mich entschieden, Theater zu studieren. Und ich habe so gedacht, ah, das ist ja irgendwie das Gleiche. Ist es nicht, für alle Kids, die zuhören, ist es nicht, aber es kann schöne Wege öffnen.
Jetzt nehme ich mal an, dass das Stück, was Sie damals gesehen haben, wahrscheinlich kein Dokumentartheater war.
Nein, das war 1999 in Thessaloniki am Nationaltheater. Ich weiß, wie das Stück noch hieß. Es war eine britische Komödie, eine Satire, eine Nacht mit Reggie. Ich weiß nicht, wer zuhört, aber ich will jetzt nicht sagen, ob mir das Stück gefallen hat oder nicht.
Ich hatte das gefragt, weil ich unbedingt auf das Dokumentarische als Theaterform kommen wollte, weil das ist ja die Form, in der Sie größtenteils als Regisseur arbeiten. Eine Theaterform, die mit umfangreichen Recherchen verbunden ist. Was interessiert Sie am Dokumentarischen? Manche finden es ja auch ein bisschen trocken.
Das kann ich alles gut verstehen. Es gibt gute Dokumentartheaterarbeiten, es gibt trockene, genauso wie es trockene klassische Texte auf Theaterbühnen vorfinden kann. Was es bei mir ausgelöst hat, war, dass ich es interessant fand, irgendwie auch als Journalist zu arbeiten. Also Leute zu begegnen, Leute zu treffen und mit ihnen in Austausch zu kommen. Und auch während der Finanzkrise in Griechenland auch Menschen zuzuhören, die normalerweise keine Stimme haben in der Öffentlichkeit. Und unser erstes Stück zusammen mit Anestis Azaz, unsere erste Dokumentarfilm, Elementartheaterinszenierung war über die Privatisierung der griechischen Eisenbahn vor 15 Jahren, weil damals sollten wir die Akropolis verkaufen und auch die griechische Bahn verkaufen etc. Und wir haben uns dann diesem Thema gewidmet und gefragt, okay, was ist da los und warum müssen wir jetzt uns diese Schuld einzwingen und jetzt sagen, wir waren alle korrupt und wir sind alle daran schuld, dass wir jetzt in diesem Schlamassel stecken. Und bis dahin bin ich Schauspieler gewesen. Ich habe als Schauspieler gearbeitet, unter anderem auch mit, ich freue mich, dass ich in Berlin bin, weil ich immer an Dimitar Gotschew denken muss, mit Rimini-Protokoll zusammengearbeitet. Und das war natürlich eine sehr prägende Erfahrung in Athen. Und dann im nächsten Jahr gesagt, mit Anestis zusammen, lass uns das in Griechenland machen, weil die Zeit ist irgendwie reif dafür und wir brauchen neue Narrative und wir müssen jetzt was in Anführungsstrichen, was Wichtigeres machen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben sich mit Menschen beschäftigt, die am Rande der Gesellschaft stehen, auch mit Geschichten, die aus dem kollektiven Bewusstsein eher verdrängt werden sollen. Sie haben sich mit Obdachlosigkeit beschäftigt, mit dem Schicksal migrantischer Reinigungskräfte, mit Geflüchteten, auch mit dem Erstarken des Rechtsextremismus in Griechenland und in Europa überhaupt. Das sind alles so große Fragen, viel Material. Was ist das für ein Prozess bei Ihnen, der vom Materialsammeln dann auf die Bühne führt? Also wie merken Sie, dass das taugt fürs Theater überhaupt?
Ja, das ist ein ziemlich langer Prozess und manchmal frage ich mich sogar, warum machst du jetzt das und nimmst dir nicht einfach einen guten Theatertext und arbeitest mit Schauspielern und die sind auch immer gut und dann ist es, das Ding ist dann in 6 Wochen fertig. Ja, es ist eine Form von Masochismus, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, ich finde sehr großes Interesse darin zu recherchieren, Leuten zu begegnen, die ich unter anderen Umständen nicht begegnet wäre. Und über mein Land, in dem ich lebe, über die Gesellschaft, in der ich lebe, einen Kommentar abzugeben. Und man kann das natürlich auch mit normalen Theatertext machen. Man muss dann nur warten, bis die Schriftstellerin, der Schriftsteller was geschrieben hat. Oder man kann sagen, okay, wir recherchieren jetzt. Das dauert 5 Monate. Und dann haben wir irgendwie normalerweise so 3-4 Wochen Zeit für die Proben. Aber dann weiß man auch, was man will und es geht relativ schnell.
Das Stück, das Sie jetzt beim Kunstfest Weimar zeigen, heißt 96%. Da geht es um die Deportation und Ermordung der Juden von Thessaloniki während der deutschen Besatzung. Es geht aber auch darum, wie sich die Stadt daraufhin verändert hat und wie die Stadt dieses Ereignis in ihrer Geschichte verdrängt hat eigentlich, also überbaut hat regelrecht. Was ist das eigentlich für ein Brückenschlag auch in die Gegenwart, der da mit diesem Stück versucht wird?
Also ich fand interessant, als mir dieses Angebot gemacht wurde von einem Dramaturgen, der hier in Berlin arbeitet, Martin Walder-Stauber. Wir sollen irgendwie 3 Stücke produzieren, 1 in Berlin, 1 in Madrid und 1 in Thessaloniki. Er hat mir vorgeschlagen, das in Thessaloniki zu inszenieren, weil es diese jüdische Geschichte der Stadt gab. Und bei mir gab es dieses Gefühl von, ich habe in Thessaloniki studiert, mit 18 Jahren bin da hingezogen. Ich habe da 10 Jahre meines Lebens verbracht und ich habe die Geschichte nie erfahren. Ich kannte diese Geschichte nicht. Ich habe in einer Stadt gelebt, die von 1492 bis Anfang des 20. Jahrhunderts jüdisch war. Und man sieht heute nichts davon in der Stadt. Und man bekommt auch nichts davon mit im öffentlichen Diskurs, dass es jetzt hier eine jüdische Stadt war für eine sehr, sehr lange Zeit. Also 450 Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Was mich daran interessiert hat, war, okay, wie schaffen es Gesellschaften, neue Narrative zu bilden? Wie schaffen Gesellschaften es, ihre Schuld und ihre Mitarbeit mit dem Bösen zu vertuschen? Oder auch mit ihr bereitwillig weiterzuleben. Und in einer Zeit, in der wir oft beide Augen schließen, wenn Krieg passiert, wenn Genozid passiert, ich glaube, dann müssen wir über solche Sachen sprechen. Weil wenn wir das vergessen und einfach so weiterleben, wie der größte Teil der christlichen Bevölkerung von Thessaloniki, dann kann es zu nichts Gutem führen.
Jetzt hat es die besondere Bewandtnis, dass Sie dieses Stück nach Weimar bringen, was natürlich der Ort der deutschen Klassik schlechthin ist und zugleich die historische Nähe zum ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald. Ja. Was passiert da mit dem Stück?
Wir haben einmal in Deutschland gespielt, Theater Oberhausen, vor 2 Jahren, aber jetzt ist das erste Mal, dass wir in einer so geprägten Stadt spielen. Ich finde es wichtig, dass wir immer noch über den Holocaust sprechen und auch über die Verrohrung menschlicher Werte. Und ich glaube, das sollte oder das könnte ein Publikum finden von Thessaloniki in Athen, in Madrid, in Bulgarien und auch in Weimar. Erinnern, aufklären, rational bleiben, also ist ja irgendwie so eine Eigenschaft, die wir irgendwie verloren haben in den letzten Jahren, einfach nur rational bleiben und sagen, hey, das stimmt nicht und können wir uns darauf einigen, dass es jetzt nicht stimmt oder dass es nicht gut ist und ohne Wenn und Aber. Ich höre diese Sätze öfters, wenn ich dann hier in Deutschland bin, auch bei migrantischen Freundinnen, Freunden hier in, wenn ich Wuppertal besuche, die hören sich dann viel patriotischer an als die Deutschen zum Beispiel und sagen, ja, 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 AfD. Wenn ich wählen könnte, würde ich AfD wählen. Und da frage ich mich, hey Leute, ihr habt diese Vergangenheit und wie könnt ihr offen rechts wählen? Na, das ist ja nicht rechts. Ich sage, nein, das ist noch nicht rechtsradikal, nur die Bösen. Nur die, die sich nicht hier integrieren wollen. Ich sage, nein, das hat nie so funktioniert. Nie in der Geschichte. Und dann wird es keinen geben, der dir zur Seite stehen wird. Das ist auch einer der Gründe, warum wir weitermachen und weitermachen müssen und jetzt nicht einen anderen Job suchen oder in die Berge gehen.
Der Regisseur Prodromos Sinikoros Elti, die Goethe-Medaille 2026. Heute Abend läuft beim Kunstfest Weimar sein Stück 96%. Ich danke ganz herzlich für den Besuch hier im Studio.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.
Eine Nennung in der jährlichen Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater Heute gehört zu den begehrtesten Auszeichnungen im deutschsprachigen Theater. Zum Theater des Jahres wurden diesmal die Münchner Kammerspiele gekürt, die überhaupt sehr abgeräumt und gleich in mehreren Kategorien gewonnen haben. Darunter auch für das Stück des Jahres. Die Auszeichnung geht nämlich an Play Auerbach des israelischen Autors Avishai Milstein. Er teilt sich die Ehrung mit der Dramatikerin Karin Jess, die für ihr Stück To My Little Boy gleich viele Stimmen erhalten hat. In Play Auerbach geht es um die schillernde Biografie des Holocaust-Überlebenden Philipp Auerbach, der nach dem Krieg in Bayern zum Staatskommissar für rassisch, religiös und politisch Verfolgte ernannt wurde. Und es geht ums Theater, denn Auerbachs Leben wird in dem Stück von einer Theatergruppe und man muss sagen, ziemlich umständlich auf die Bühne gebracht. Und ich freue mich sehr, dass der Autor Avishai Milstein jetzt am Telefon ist. Hallo.
Hallo, Herr Elbira.
Herr Milstein, Play Auerbach ist zum Stück des Jahres gewählt worden. Erstmal Glückwunsch dazu. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung gerade in Deutschland und gerade für einen Text, der ja mit der deutschen Erinnerungskultur jetzt nicht sanft umgeht?
Also zunächst einmal bedeutet das für mich etwas ganz Persönliches. Also ich habe mit 17 angefangen, Deutsch zu studieren in Tel Aviv und gleichzeitig habe ich Theater Heute abonniert. Und ich glaube, dass meine Sprachkenntnisse sind mit dieser Zeitschrift auch so gewachsen. Und diese Zeitschrift gehört überhaupt also zu meinem inneren, ja, überhaupt innersten Gefühle gegenüber Deutschland. Und das ist jetzt so ein Preis von nach über 40 Jahren Devotion an dieser Zeitschrift, dass ich jetzt diese Auszeichnung kriege, das ist für mich ein sehr, sehr aufregender Moment, muss ich ehrlich zugeben.
Dieser Philipp Auerbach ist ja eine faszinierend widersprüchliche Figur, ein Überlebender von Auschwitz, der nach 1945 ausgerechnet in Deutschland wieder jüdisches Leben etablieren wollte und der auf mehreren Ebenen in Konflikt gerät mit dem bayerischen Staat. Was hat Sie an diesem Mann besonders interessiert?
Also ich habe irgendwie mal verstanden bei meiner Recherche, dass Philipp Auerbach wollte das Antisemitismusproblem von Deutschland ein für alle Mal lösen. Er dachte, es wäre an der Zeit, er hätte die politischen Bedingungen, also gerade nach dem Krieg, dass es keinen Antisemitismus mehr in Deutschland gibt. Und dafür hat er auch gefochten. Und leider ist er daran gescheitert. Und seitdem, ich glaube überhaupt nicht, dass irgendjemand so vehement einfach dieses Ziel vor Augen hatte und diesen Ziel so verfolgt hat. Nur dieses. Ne? Insofern hat es mich schon, gerade in der heutigen Zeit, wo Antisemitismus immer wieder, schon wieder zu einem großen Problem wird, fasziniert. Und ich habe eben also die Jahre verknüpft, ne? Also das Stück spielt in 20 Jahren, die Inszenierung spielt heute sich ab und die Geschichte von Auerbach vor 40 Jahren. Insofern haben wir so einen Zyklus von 100 Jahren über Antisemitismus in Deutschland.
Das Stück fragt ja gleichzeitig auch danach, wie man heute ja zum Beispiel überhaupt einen Juden auf einer deutschen Bühne darstellen kann oder in Ihrem Fall tatsächlich in der nahen Zukunft. Und je mehr diese Theatergruppe, die da versucht, dieses Stück über das Leben von Philipp Auerbach auf die Bühne zu bringen und je mehr sie versucht, alles dabei richtig zu machen, desto grotesker wirkt das Ganze ja. Ist die Angst, etwas Falsches zu sagen, inzwischen selbst auch zu einem Problem der deutschen Erinnerungskultur geworden?
Also das ist natürlich eine... Ja, so ein bisschen eine Persiflage, also eine Satire von etwas, was ja schon einen tiefen Kern hat. Was ist Erinnerungskultur? Ist etwas Generelles, also etwas, was sozusagen also das Land von oben aus diktiert. Ich glaube, das Problem liegt nicht darin. Also die Erinnerungskultur geht wunderbar vonstatten. Aber was macht man da so mit der persönlichen Erinnerungskultur? An was erinnert man sich persönlich, wenn man an Holocaust oder an Judentum oder an Antisemitismus überhaupt erinnert? Das ist das Problem. Und diese Diskrepanz, glaube ich, macht das größere Problem aus.
Sie lassen das Stück, jetzt eben gesagt, in einer nahen Zukunft spielen, 2045. Und da gibt es ein paralleles Verschwinden, das ich wirklich sehr interessant und auch sehr, sehr bitter finde an diesem Stück. Es gibt zu diesem Zeitpunkt in Ihrem Stück in Deutschland keine Stadt- und Staatstheater mehr. Und es gibt auch gleichzeitig keine oder fast keine Juden mehr. Was drückt sich denn darin aus, dass beides und beide in Ihrem Stück gleichzeitig verschwunden ist und verschwunden sind?
Also ich bin kein orthodoxer Jude, aber ich weiß, dass das Judentum darin besteht, dass man also die und die vielen Geboten einfach machen muss. Das heißt also, wenn man sie macht, ist man ein Jude. Im Theater ist es genauso. Theater ist etwas, was man machen muss. Also wenn man das nicht macht, gibt es kein Theater. Das ist etwas, was nicht in den Gedanken liegt. Es liegt in den Taten des Einzelnen. Insofern gibt es eine wahnsinnige, für mich auch philosophische Affinität zwischen Theater und Judentum. Weil diese beiden Welten verursachen, dass sie zu etwas werden, indem wir was Positives machen, was schaffen. Und ich glaube, dass es für meine Logik ja, wenn das eine verschwindet, ist das andere auch mit und gleich verschwunden ist.
Das heißt, das ist tatsächlich eher eine philosophische Reflexion darüber und gar nicht mal so sehr eine Anspielung an die realen Verhältnisse, also sagen wir mal die Theater unter dem Spardruck in Deutschland, die womöglich wirklich schließen werden teilweise. Und die Juden, die sich in Deutschland zu vielen nicht mehr wohlfühlen, sondern es ist eher tatsächlich eine Reflexion über dieses gemeinsame Verhältnis von Theater und Judentum?
Nein, es hat bestimmt auch diese zweite Dimension, die Sie erwähnen. Klar, natürlich. Aber ich lebe im Moment nicht in Deutschland und ich will mich gerade so diesen Konflikten, die ich verstehe, aber ich bin nicht so sehr involviert, einfach Einfluss haben. Insofern, ich verstehe das und ich finde es auch gut, dass das mein Publikum das versteht, aber das war nicht das in erster Linie, was ich schreiben wollte, eben also Protest gegen Kulturpolitik in Deutschland, auf jeden Fall nicht.
Es hat sich seit dem 7. Oktober sehr viel verändert in den Gesprächen über Israel, über Antisemitismus, über deutsche Verantwortung. Vieles wird sehr viel schärfer diskutiert seitdem. Sie schreiben seit langem ja auch auf Deutsch. Sie haben es eben gesagt, extrem enge Verbindung zu Deutschland. Hat sich in diesen letzten 3 Jahren auch Ihr Schreiben zwischen Deutschland und Israel, zwischen Israel und Deutschland verändert? Hat sich vielleicht auch, und Play Auerbach ist ja auch ein sehr witziges Stück, hat sich vielleicht auch der Humor verändert?
Das Einzige, was verändert wurde, ist, dass ich gefragter wurde. Also ich schreibe viel, viel mehr als vorher, also für das deutsche Theater. Und ich finde es hervorragend, also ich liebe es. Das ist für mich eine Verwirklichung von Träumen und von persönlichen Gedanken und so weiter. Ich muss sagen, dass ich bis jetzt keine so direkte Verschärfung irgendwelcher antisemitischen Taten oder Aktionen gegen mich persönlich erlebt habe. Aber natürlich, ich weiß, dass es sowas gibt. Ja, vielleicht kehrt Deutschland zu diesen Wurzeln zurück, eben von Antisemitismus als Staatsräson.
Bleibt zu hoffen, dass das Theater etwas dagegen tun kann. Play Auerbach ist vielleicht ein Stück, das das kann. Eines der beiden Stücke des Jahres in jedem Fall in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute. Es läuft auch weiterhin am Theater des Jahres, den Münchner Kammerspielen. Das nächste Mal am 21. Oktober. Der Autor ist Avishai Milstein und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Danke, Herr Lübier.
Die geniale Stelle.
Und sie kommt heute von der Schauspielerin Lynn Reusse. Sie steht aktuell als Hamlet beim Lausitz-Festival in Cottbus auf der Bühne. Und auch die Inszenierung, aus der ihre geniale Stelle kommt, findet sich aktuell auf der Bestenliste von Theater heute.
Meine geniale Stelle in der letzten Zeit war das Ende von der Inszenierung Peer Gynt von Winge Müller an der Volksbühne. Und zwar, ich muss dazu sagen, ich war, ich glaube, 5 bis 7 Mal ungefähr drin. Nicht immer die ganze Länge, aber was ich vor allem immer miterleben wollte, war das Ende. Weil man muss wissen, alle, die nicht drin waren, das Stück endete meistens nach 8 Stunden, so um 0 Uhr. Und das Finale war so, dass es keinen Applaus gibt, sondern einfach ein ohrenbetäubendes, lautes Dröhnen zu hören ist, was wirklich kaum auszuhalten laut wird und sich immens steigert. Und ich glaube, das Publikum wartet eigentlich darauf, dass es jeden Moment abbricht und man applaudieren und feiern und jubeln darf. Aber das passiert einfach nicht. Das Geräusch geht immer weiter und weiter und weiter. Die Türen öffnen sich. Alle strömen hinaus in die Berliner Nacht. Es gibt keine Erlösung, keine Entladung. Und das finde ich ziemlich großartig.
Lynn Reusse über Peer Gynt von Wegert Winge und Ida Müller, ein Ereignis der vergangenen Theatersaison an der Berliner Volksbühne und von den Kritikern im Theater heute gerade zum besten Bühnenbild des Jahres gewählt. Und damit verabschiedet sich Rang 1 für diese Woche.